Hallo Freunde, wir leben in einer Zeit, die ziemlich stark von dem Drang nach Produktivität geprägt ist. Okay, also alles wird eigentlich ziemlich schnell nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten durchstrukturiert. Ich weiß nicht, ob du mal was von Qualitätsmanagement gehört hast. Also, dass irgendwelche Einrichtungen, auch Schulen oder Kindergärten oder Krankenhäuser, wird genau durchgecheckt. Ist das, was jeder Einzelne tut, ist es effektiv? Bringt es was? Welche Ziele werden da verfolgt und welche Handgriffe werden angewendet? Und ich bin eigentlich ein totaler Fan von sowas. Ich glaube, dass wir sowas wirklich brauchen in unseren Betrieben und so weiter, in unseren Einrichtungen. Aber ich will euch heute von einer Sache erzählen, von der ich echt überzeugt bin, dass der Heilige Geist sie momentan in dieser Zeit für uns Christen, für unsere Kirche neu in den Mittelpunkt stellt, so neu einen Scheinwerfer drauf richten möchte und die dieser Geisteshaltung, dieser Tendenz voll zuwiderläuft. Ne? Ich komme gerade zurück von einem Treffen mit Leuten, die in der Leitung der katholischen Kirche sind, so auf deutschlandweiter Ebene, also relativ wichtige Geschichte. Und es ist überall sind wir am Nachdenken, sind wir Christen am Nachdenken, wie können wir noch effektiver werden. Also McKinsey, Unternehmensberatergruppe, McKinsey hat zum Beispiel die katholische Kirche Deutschland beraten. Also die schauen nach, wie wird das Geld eingesetzt und wie könnte man dann noch mehr rausschaffen und so weiter. Aber ich glaube, dass das zwar alles seine Berechtigung hat und schön und gut ist, aber dass der Heilige Geist gerade eine Sache neu in den Mittelpunkt stellen will, die sowas wie echt ein Schlag ins Gesicht von diesem Nützlichkeitsdenken ist. Und zwar, ich glaube, dass Gott neu die Hannah-Berufung in den Mittelpunkt stellen will. Und wir im Gebetshaus, wir machen da ziemlich viel damit und das ist ein ganz wichtiges Ding für uns. Deswegen will ich es euch mal ein bisschen beschreiben. Im Lukas-Evangelium Kapitel 2 lesen wir, wie das kleine Baby Jesus in den Tempel gebracht wird. So eine nette Geschichte, die so in die Weihnachtssache passt. Und der kleine Jesus, ich meine, der ist der Messias Israels, okay? Das ist der Retter, das ist der König, das ist der Heiland, der Befreier, auf den Israel seit Jahrhunderten wartet, seit vielen hunderten Jahren. Und die Leute überlegen sich immer, hey, wann wird er kommen und was wird er machen? Und das Unglaubliche ist, sobald Jesus geboren ist, bemerkt es eigentlich so gut wie niemand, dass er der Messias ist. Also, Jesus wird geboren, Gott wird Mensch, das ist der verheißene Retter. Aber Jerusalem erkennt ihn überhaupt nicht. Also, der Retter kommt, aber jetzt ist das Spannende. Es gibt zwei Personen, und von einer will ich euch hauptsächlich heute erzählen, es gibt zwei Senioren, also Leute, die echt im letzten Viertel ihres Lebens sind oder sowas. Und es sind die einzigen in Jerusalem, die bereit sind, den Messias anzunehmen, anzuerkennen. Und ich will euch erzählen von einer Frau namens Hannah. Diese Hannah hat im Tempel sozusagen gewohnt. Oder ich lese euch mal die ganze Geschichte vor. Also, kannst du mal aufschlagen. Lukas Kapitel 2. Ja, Lukas 2 lesen wir, das ist ein ganz langes Kapitel, lesen wir die ganze Geschichte und so. Und wir lesen mal ab Vers 36. Hier heißt es: Damals lebte auch eine Prophetin namens Hannah, eine Tochter Penuels aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hochbetagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und 7 Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. In diesem Augenblick nun trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Und dann geht's weiter mit der Geschichte. Sehr interessant, was hier gesagt wird. Erstmal wird gesagt, dass Hannah als junges Mädchen verheiratet war und 7 Jahre lang mit ihrem Mann gelebt hat. Das ist nicht besonders lang. Also, die hat vielleicht damals mit 15 oder 16 oder 17 geheiratet und dann ist ihr Mann gestorben, als sie 24 war. Und die nächste Info, die wir von ihr bekommen, ist, du musst dir vorstellen, als Witwe ist sie rechtslos. Sie hat nicht nur kein Ehemann mehr, sondern sie hat keine soziale Absicherung, sie hat alles verloren. Wir lesen nicht, dass sie nochmal geheiratet hätte, wir lesen nicht, dass sie zurück in ihr Elternhaus gegangen wäre, sondern wir lesen, dass sie einen Lebensstil angefangen hat. Wir wissen nicht ganz genau wann, aber der Text legt nahe, dass das der Rest ihres Lebens war. Dass sie einen Lebensstil angefangen hat, wo sie im Tempel sich aufgehalten hat, Tag und Nacht, und Gott gedient hat mit Fasten und Beten. Nun, im Tempel selber konnte sie nicht wohnen oder konnten keine Frauen wohnen oder konnte man nicht wohnen. Aber Tag und Nacht bedeutet, Hannah hat einfach ihr Leben, hat ihre gesamte Zeit, wenn sie morgens aufgestanden ist, bis sie abends ins Bett gegangen ist, damit verbracht, Gott zu suchen im Gebet. Es ist so erstaunlich. Ein junges Mädchen freut sich einfach, oh, ich bin verheiratet, vielleicht kriege ich ein Kind und so. Und nach wenigen Jahren, nach kurzer Zeit, stirbt die Liebe ihres Lebens oder stirbt ihr Mann. Und das Erstaunliche ist, weil schon Hannah ist nicht erst irgendwie mit 81 in den Tempel gegangen und hat dann die letzten 3 Jahre, bis Jesus gekommen ist, im Tempel ausgeharrt. Sondern Hannah hat höchstwahrscheinlich als junges Twen-Mädchen, als Mädchen in ihren 20ern, in ihren besten Jahren, entschieden, weißt du was, wie gehe ich um mit diesem Schmerz in meinem Leben? Wie gehe ich um mit dem Verlust? Schau mal, der Verlust ihres Mannes hätte sie in Bitterkeit und Rebellion gegen Gott treiben können. Das ist immer so. Wenn Leid in meinem Leben kommt, kann ich das immer verwenden, um gegen Gott rebellisch zu werden. Gott, wärst du das zugelassen? Jetzt will ich nächstes Mal von dir wissen. Oder Leid und Schmerz und offene Fragezeichen und Sachen, die verstehe ich nicht und so weiter, können immer auch dazu dienen, dass ich mich mit noch mehr Radikalität auf Gott werfe. Weil, weißt du, uns ist sowieso kein Leben verheißen, wo alle Fragen beantwortet werden. Es bleiben immer offene Fragen. Und die Hannah sagt, okay, mein Ehemann ist gestorben, das ist schrecklich, aber ich werde Gott nicht anklagen, sondern ich verwende dieses offene Loch in meinem Herzen, ich verwende diese Wunde meines Herzens, ich verwende meine Einsamkeit und ich verwende meine ganze freie Zeit, die ich jetzt habe, meine Verfügbarkeit, die ich jetzt habe, um sie für Fasten und Beten zu verschwenden, um im Gebet für Gottes Plan einen Weg zu bereiten. Wow, wie machtvoll. Sie hätte auch sagen können, hey, ich versuche erstmal einen neuen Ehemann zu finden oder einen Beruf oder sonst was. Aber sie spürt tief drin, wir lesen, dass sie eine Prophetin ist. Sie spürt tief drin, dass Gott was Besonderes tun möchte in Israel. Und Freunde, wo immer Gott was Besonderes tut in der Geschichte seines Volkes, angefangen vom Alten Testament, im Neuen Testament und quer durch die ganze Kirchengeschichte, da beruft Gott Vorläufer, da beruft Gott Wegbereiter. Gott macht seine Sachen nicht alleine. Das ist das Erstaunliche. Man könnte meinen, hey, Gott ist Gott und er kann machen, was er will. Er kann schon machen, was er will. Aber er liebt es, Leute mit ins Spiel zu holen, mit ins Boot zu nehmen. In Amos lesen wir an einer Stelle, nichts tut Gott der Herr, ohne vorher seinen Knechten, den Propheten, Bescheid zu geben. Das ist erstaunlich. Gott liebt es, Sachen souverän zu machen, aber vorher anderen Leuten Bescheid zu geben. Und sagen, hey, hört mal her, ich initiiere was Besonderes auf der Erde und ich brauche Freunde, die mir dabei helfen. Und ich will euch ein bisschen erzählen, was Hannas Gebet ausgelöst hat und was das für uns heute heißen kann. Hannah verbringt den Rest ihres Lebens Fasten und Beten. Und worum betet sie? Sie betet um das, worum jeder Jude zu der damaligen Zeit betet. Dass der Messias kommt, dass Gott sein Volk erlöst. Jetzt ist Hannah irgendwann 28, irgendwann ist sie 29, irgendwann 30, irgendwann 31, irgendwann 32, irgendwann 35. Sie betet, sagen wir mal, seit 10 Jahren. Jeden Morgen geht sie in den Tempel, betet. Es ist heiß, die Sonne brennt runter. Sie steht im Tempel und sagt zum Herrn, Herr, du hast, was du gesagt hast durch die Propheten, lass es wahr werden, lass es wahr werden. Zeitgleich mit ihr lebt der Simeon und zu ihm hat Gott gesagt, ein prophetisches Wort, du wirst nicht sterben, bis der Messias kommt. Das heißt, sie leben in der Erwartung, sagen, Herr, egal, ob ich es noch sehe oder nicht, lass den Messias kommen, aber ich glaube, dass ich ihn noch sehen werde und wenn ich 84 bin. Und Hannah ist irgendwann 35, irgendwann 40, irgendwann 45. Spürst du das Gewicht eines Lebens im Gebet? So, was denkst du? Hannah ist 45 und McKinsey untersucht im Tempel, ob die Leute produktiv arbeiten und sagen, okay, Frau Hannah, Sie beten hier seit 20 Jahren. Was hat es denn bis jetzt so gebracht? Ah, Freunde, ich habe mal mit einem christlichen Leiter, einem wichtigen christlichen Leiter gesprochen, der hat zu mir gesagt, die Sache mit Fürbitte, dass das so wichtig ist, gesagt, wenn man das beweisen könnte, wenn man, sagen wir mal, 10 Fürbitter eine Woche lang in einen Raum setzt und die sollen Tag und Nacht beten oder abwechseln, Tag und Nacht beten. Und man könnte nachweisen, dass zum Beispiel in Berlin, wenn die eine Woche in Berlin gebetet haben, sagen wir mal 1000 Leute sich bekehrt haben oder 1000 Leute mehr als sonst, dann wäre er schon überzeugt. Aber ansonsten nicht. Freunde, wir sind so stark in diesem Nützlichkeitsdenken drin. Siehst du, dass das Volk Israel Jahrhunderte gebetet hat, bevor Jesus gekommen ist? Siehst du, dass bevor Gott das Volk Israel durch die Hand Moses aus Ägypten rausgeführt hat, da heißt es am Anfang, Gott spricht zu Mose, Mose, der Schrei nach Gerechtigkeit, der Klageschrei der Söhne Israels ist emporgestiegen zu meinem Ohr. Das heißt, das war ein Prozess. Das war ein Schrei, nicht einmal, Gott helfe uns, okay, ich helfe euch. Sondern es ist was wachsen musste, bis es der Schrei des ganzen Volkes war. Und dieser Schrei, dass der Messias kommt, hat Gestalt angenommen in Hannah, die sich Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt ausgegossen hat in Fasten und Beten. Und das Erstaunliche ist, als Jesus kommt, als der Messias kommt, ist sie und Simeon, die beiden sind die einzigen, die bereit sind. Weißt du, wer nicht bereit war? Die Theologen, die da die dicken Bücher gelesen und geschrieben haben. Die Mächtigen und politisch Aktiven und Herodes und all die Leute. Auch nicht die, die versucht haben, die Zeloten mit Waffengewalt das Reich Israel, das Königreich Israel wieder unabhängig von den Römern zu machen. All die Leute waren nicht bereit für das, was Gott getan hat. Die einzigen, die bereit waren, waren die Beter, und zwar die prophetischen Beter. Das bedeutet, die Menschen, die ihren Gott kannten, die Menschen, die gelernt haben, auf Gottes Stimme zu hören. Und Freunde, ich bin überzeugt davon, dass Gott in der heutigen Zeit auch was Neues initiieren will, dass er was Neues tun will. Aber in unserem Kopf sind 100.000 Projekte und Sachen, die wir tun wollen, und entweder reisen wir gleich nur um unser eigenes Ding, okay, ich will jetzt heiraten, und irgendwann will ich einen Beruf haben, irgendwann will ich viel Geld haben, irgendwann will ich Kinder haben, und Gottes Augen durchforschen den Erdkreis, durchsuchen den Erdkreis und sagen, wo ist jemand, der Interesse hat an meinen Plänen? Wo ist jemand, der nicht nur nach seiner Karriere und nach seinem kleinen Lebensentwurf fragt, wann du ein Haus bauen willst und wann du Kinder kriegen willst und wann du eine Beförderung haben willst, sondern wo ist jemand, der fragt, Herr, welche Beförderung willst du Deutschland geben oder welches Haus willst du in Deutschland bauen oder in Europa oder sonst wo, in welches Land Gott dich schickt? Gott, was hast du vor mit unserer Welt? Also die erste Gefahr ist, dass wir sowieso nur um unsere eigene kleine Geschichte, um unsere eigene kleine Agenda kreisen. Und Gott fragt, wo ist jemand wie Hannah, die nicht nur danach fragt, hey, kann ich heiraten und kann ich nochmal einen neuen Mann finden, sondern fragt, Herr, wozu willst du mich gebrauchen in den nächsten 7 Jahrzehnten? Und die zweite Gefahr ist, dass wir schon für den Herrgott irgendwas machen und das Gute wollen, aber es ist trotzdem nach unserer Agenda. Nochmal erzählen von diesem besagten Treffen, von dem ich gerade zurückkomme. Ich werde euch nicht sagen, was es war, aber da ging es massiv auch um die Zukunft von Kirche und von allen möglichen Sachen, die da gemacht werden sollen. Aber es geht nur um das, was können wir tun? Und wir lernen von der Wirtschaft oder wir lernen von irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie wir das auf die Kirche umsetzen können. Aber wir sehen wenig, dass das Reich Gottes nach völlig anderem Muster gestrickt ist. Wir sehen nicht, dass nicht die Zeloten und nicht Herodes und nicht die Theologen Jesus hervorgebracht haben, sondern dass es eine alte Frau gab und einen alten Mann, die ihr Leben lang auf den Messias gewartet haben, die in Fasten und Beten den Weg bereitet haben. Und Jesus, wenn er kommt, sagt, diese Art von Person ist es, die meinen Weg bereitet. Diese Art von Person ist es, die erkennt, wann ich komme, die Zeichen der Zeit richtig deuten kann. Freunde, wann immer Gott in der Kirchengeschichte sowas gemacht hat, hat er Hannah-Berufungen auf den Weg, auf den Plan gerufen. Also, als Gott Europa missionieren wollte, weißt du, wie das passiert ist? Es gab in den ersten Jahrhunderten in Ägypten und in Israel und im Libanon, in verschiedenen anderen Syrien, verschiedenen anderen Ländern, die großen Mönchsbewegungen. Das waren Menschen, die diesen Ruf Gottes wörtlich, diesen Ruf Jesu wörtlich genommen haben, alles zu verlassen, ihm nachzufolgen und ehelos zu leben. Die, Jesus sagt, es gibt Menschen, die, die um das Reich Gottes willen sich selber zur Ehe unfähig gemacht haben. Und die haben angefangen, erstmal als Einsiedler zu leben, dann in Klöstern zusammenzuleben. Und es ging dann nur ums Gebet. Es ging dann nur um ein bisschen Handarbeit zum Überleben. Aber das Entscheidende war, Gott zu suchen. Jetzt kannst du sagen, ja super, nur Gott suchen, in der Wüste rumhocken und beten. Wem bringt das was? Weißt du, was es gebracht hat? Nicht sofort von einem Tag auf den anderen was. Hannah hat 60 oder 70 Jahre gebetet, bis was passiert ist. Aus dieser Mönchsbewegung sind Mönche ausgesandt worden nach Irland. Und in Irland wurden Klöster gegründet, die geprägt waren von diesem Geist von unablässigem Gebet aus der Wüste. Dort in der Wüste ist auch das Jesusgebet entstanden, wo Mönche einfach stundenlang, tagelang, nächtelang nur den Namen Jesus wiederholt haben. Jesus, oder gebetet haben, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir, dem Sünder. Und geprägt von diesem Geist von radikaler Askese, von radikalem Gebet, von radikaler Nachfolge Jesu, haben die in Irland Klöster gegründet. Und diese Bewegung ist in Irland richtig explodiert. Das waren die Tage vom heiligen Patrick und im Folgenden danach gab es so andere tolle Leute wie Cumgall und verschiedene andere Mönche. Und in Bangor in Nordirland hat ein großes Kloster. Und es gab Klöster, in denen man sagt, wie zum Beispiel in Bangor, dass das Lob Gottes Tag und Nacht nicht verstummt ist. Das waren Leute, die Tag und Nacht gebetet haben. Wir haben wenig Informationen, wie das genau abgelaufen ist. Aber was wir wissen ist, dass das Gebet und das Fasten, wie bei Hannah, eine entscheidende Rolle gespielt haben. Dass es Leute waren, die geistlich absolut radikal waren, ja? die keine Opfer gescheut haben. Und aus dieser Gebets- und Mönchsbewegung ist eine Missionsbewegung rausgegangen. Von diesen iroschottischen Mönchen ging die erste wesentliche Missionswelle auf das europäische Festland nach dem Römerreich aus. So die ersten Christen, die nach Deutschland kamen, das waren römische Soldaten und römische Geschäftsleute. Römische Händler. Aber dann die erste Missionsbewegung, die wirklich quer durch die Stämme alle Leute oder ganz viele Leute erreicht haben, waren die iroschottischen Wandermönche. Das heißt, es waren Leute, die ihr geistliches Training bekommen haben in diesen Häusern des Gebetes, in diesen Klöstern in Schottland oder in Irland. Es gab eine zweite Welle, die ganz ähnlich verlaufen ist. Wir machen jetzt einen kleinen Kurs durch die Kirchengeschichte. Aber als so die ganzen Klöster in Europa irgendwie dick und reich und so weiter geworden sind, gab es eine Bewegung. Erstmal gab es die Bewegung von Cluny, so eine Bewegung von einem Kloster in Frankreich ausgehend, die ganz, ganz stark auch das Gebet, speziell das Singen der Psalmen, das Stundengebet in den Mittelpunkt gestellt haben. Und in Cluny hatten sie das Laus per Ennis. Sie hatten ein nicht verstummendes Lob. Sie haben Tag und Nacht Psalmen gesungen. Tag und Nacht. Und jetzt als neues Element, sie haben in Chören als Gruppen zusammen die Psalmen gesungen, Tag und Nacht. Und von Cluny ausgehend gab es eine andere Erweckungsbewegung unter Bernhard von Clairvaux. Bernhard von Clairvaux hat mit ein paar anderen jungen, wilden Mönchen zusammen einen neuen Typ von Klostergründung ausgehend von dem Geist von Cluny gegründet. Und die wurden später die Zisterzienser genannt. Und Bernhard von Clairvaux war ein Mensch, der Jesus geliebt hat über alles. Er war ein radikal verliebter Mensch in Jesus. Am bekanntesten ist wahrscheinlich sein Buch Die Auslegung des Hohen Liedes. Er hat viel über das Hohe Lied studiert. Und diese Bewegung von Zisterziensern, diese leidenschaftlichen jungen Mönche, haben wiederum ganz Europa überschwemmt mit neuen Klostergründungen. Und die Klostergründungen, das waren damals Häuser des Gebetes. Schau mal, Europa ist missioniert worden von Gebetshäusern, von Zentren, wo das Lob Gottes nicht verstummt ist. Und ja, da wurde auch gearbeitet und später gab es dann auch Schulen und so weiter. Aber das Entscheidende und die erste Berufung der Mönche war immer das Gebet. Es waren Männer und Frauen des Gebets. Eine nächste spannende Bewegung. Nochmal, wir sind von der Überschrift her. Wenn jetzt nicht, ich denke, hey, worüber spricht er? Erst hier von Hannah und dann von dem und dem. Es geht noch immer darum, wenn Gott was Neues vorbereitet, zum Beispiel eine neue Missionsbewegung, eine neue Welle des Heiligen Geistes, hat er vorher Leute, die den Weg bereiten in Fasten und Beten. Und im 18. Jahrhundert gab es einen jungen Graf, Graf Zinzendorf, der im Osten von Deutschland, im äußersten Osten vom heutigen Deutschland, in Herrnhut eine Gruppe von Leuten gesammelt hat und eine Vision für Gebet und Lobpreis hatte. Zinzendorf hat selber viele Lieder geschrieben und in Herrnhut selber ist ein ganz neuer Stil von Frömmigkeit und von Gebet entstanden. Es war damals eine kleine Gruppe von verstreuten Pietisten aus dem Mainstream, aus dem Hauptlager der evangelischen Kirche sich ein bisschen distanziert hatten und so weiter. Einfach so ein paar versprengte Leute, die aber ein Herz für Erweckung und ein Herz für mehr hatten. Und in Herrnhut haben sie angefangen mit einem 24-Stunden-Gebet, mit Gebet Tag und Nacht an unterschiedlichen Orten. Herrnhut wurde zum pulsierenden Zentrum des geistlichen Lebens. Man kann bis heute hinfahren. Ich war diesen Sommer in Herrnhut, habe mir das angeschaut. Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang eines der massivsten und vitalsten Zentren von Gebet und von Frömmigkeit, von geistlichem Leben, auf jeden Fall in der protestantischen Welt in Europa. Und ausgehend von dieser Gebetsbewegung, ausgehend von dieser letztendlich Lobpreisbewegung in Herrnhut, ging eine Missionsbewegung, die die Enden der Erde erreicht hat. Schon noch im 18. Jahrhundert, wenige Jahrzehnte nach dem Anfang, gab es Hunderte und Tausende von Missionaren weltweit, die sich auf Herrnhut beriefen und da ihr geistliches Training bekommen haben, in dieser Atmosphäre des Gebets ihr geistliches Training bekommen haben und die dann rausgegangen sind, keine Ahnung, nach Westindien und nach den ganzen amerikanischen Kolonien und dort gepredigt haben und Erweckung gebracht haben. Eine Missionsbewegung, die zigtausende von Menschen erreicht haben. Eine ähnliche Geschichte, und damit komme ich zum Ende, letztes Beispiel. Man könnte quer durch die Erweckungsgeschichte diese Sachen verfolgen. Wenn das Thema dich mehr interessiert, schnapp dir die 12-teilige Lehrserie von mir, Gebet um Erweckung. Da erzähle ich diese ganzen Sachen im Detail. Gibt es im Gebetshaus-Shop zu kaufen, www.gebetshaus.org. Aber hier ist schon mal so die Zusammenfassung. Es gab eine Erweckung in der Azusa Street, von der ich euch hier in dem Podcast schon mal erzählt habe, 1906. Aber diese Erweckung wurde geboren, wurde hervorgebracht, wurde im Gebet vorbereitet von Pionieren des Gebetes, unter ihnen zum Beispiel Frank Bartleman. Männer, die monatelang oder jahrelang Tag und Nacht gebetet haben um Durchbrüche. Freunde, worauf will ich raus? Ich will darauf raus, dass es speziell in der katholischen Welt jahrhundertelang, seit vielen Jahrhunderten, die Berufung zum kontemplativen Leben gibt. Also Menschen, deren Hauptruf von Gott das Gebet und das geistliche Leben ist. Und ich glaube, dass es die Berufung nach wie vor gibt, aber dass es heutzutage auch neue Formen dieser Berufung gibt. Auch neue Formen, die nicht zwangsläufig bedeuten, dass du in ein Kloster eintrittst oder ehelos lebst. Sondern ich glaube, dass Gott heute, und zwar quer durch alle Denominationen und Konfessionen, Männer und Frauen beruft, Hannas zu sein. Vorläufer des Gebetes, Menschen, die sagen, hey, ich habe so viel Hunger nach Gott, ich will so sehr sehen, dass er was verändert, dass er Erweckung bringt, ich will dafür mein Leben verschwenden und zwar nicht nur, wenn ich erschöpft am Abend heimkomme, noch eine halbe Stunde Gebet abzwacken, sondern ich will das zum Mittelpunkt meiner Berufung machen. Das ist was unsere ganzen Kirchen und unsere Denkweisen völlig gegen den Strich geht, weil wir so McKinsey geprägt sind und fragen, hey, das muss sich doch rentieren. Aber ich sage euch, es ist Weisheit darin, dass wir alle ein Leben des Gebets führen. Aber darüber hinaus gibt es Menschen, deren schwerpunktmäßige Berufung es ist, sich auszuschütten wie Hannah, in Fasten und Beten. So, woran erkennst du, ob du eine Hanna bist? Woran erkennst du, ob du so einen Ruf hast? Das sind Menschen in erster Linie, die so eine chronische Unzufriedenheit haben. Und wir nennen das heilige Unzufriedenheit. Es gibt auch unheilige. Aber heilige Unzufriedenheit ist sowas wie, oh, ich habe Sehnsucht danach, dass Gott mehr tut. Und deine Freunde, die halten dich alle für verrückt, weil sie sagen, komm, sei doch zufrieden. Passt doch alles. Aber du sagst, nee, es passt gar nicht. Es passt überhaupt nicht. Ich habe Sehnsucht, dass Gott mehr tut. Im Psalm 132 sagt David, ich habe zum Herrn, oder es wird über David gesagt, er hat dem Herrn geschworen, ich will meinen Augen keinen Schlaf gönnen, meinen Lidern keinen Schlummer, solange der Herr nicht ein Haus hat, in dem er wohnen kann. Der Eifer für dein Haus verzehrt mich, sagt Jesus selber und zitiert dabei David. Das sind Menschen, die sagen, ich bin unzufrieden mit dem geistlichen Zustand, ich will mehr. Das sind Menschen, die eine chronische Sehnsucht nach Gebet haben und sich gar nicht vorstellen können, warum andere Leute keine Lust auf Gott haben. Sie selber sind hungrig. Und ganz oft, deswegen halte ich diesen Podcast, ganz oft sind die Hannas unverstanden. Die Leute sagen, ja, komm, engagier dich hier, engagier dich dort. Aber dein Herz dürstet nur nach Jesus. Und du merkst, er will mehr von dir. Er ruft dich daraus, mehr von dir zu geben. Und die Leute verstehen dich nicht und halten dich für verrückt. Aber ich sag dir, du hast einen echten Ruf von Gott. Es gibt wenige Leute, es gibt einen kleinen Prozentsatz von Menschen, der nur zu diesem Lebensstil berufen ist. Aber wir alle, die ganze Christenheit, die ganze Kirche, braucht ein Verständnis für diesen Ruf. Wir brauchen diese Hannas. Ich bin überzeugt davon, dass mindestens 99% aller Christen nicht berufen sind, Hannas zu sein, sondern berufen sind, erfolgreich in ihrem Geschäft zu sein und als Licht der Welt und Salz der Erde in Berufsleben reinzugehen und dort zu evangelisieren. Aber darüber hinaus brauchen wir Hannas. Wir brauchen Menschen, deren vollzeitliche Berufung es ist, zu fasten, zu beten und in Lobpreis Gott zu suchen. Und diese Gebetshausbewegung, von der ich ein kleiner Teil sein darf, hat sich auf die Fahnen geschrieben, Hannas zu ermutigen und zu sammeln. Dabei geht es nicht um einen Verein. Das kann aussehen völlig unterschiedlich. Das kann sich realisieren in unterschiedlichen Konfessionen und unterschiedlichen Kontexten. Wir in Augsburg sind nur ein kleiner Dienst, nur ein Mosaiksteinchen in diesem Bild. Aber was ich sagen will ist, so wie Jesu erstes Kommen vorbereitet war von einer Hanna, so wird Jesu zweites Kommen auch vorbereitet sein von Hannas. Und auch noch vorher werden die großen Erweckungen, die großen Dinge, die Gott tun möchte, auch in diesem Land, werden vorbereitet sein von Männern und Frauen, die geistlich unzufrieden sind und die mehr wollen. Und Leute, mir ist es wert, dass wir als Leib Christi, wir als Kirche, ein Verständnis für diese Leute bekommen, dass wir sie finanziell unterstützen, dass wir sichere Rahmen für sie bauen. Sie sagen, hey, wir brauchen euch. Wir in unserer Gemeinde, wir in unserer Gruppe, wir brauchen Menschen, die schwerpunktmäßig Männer und Frauen des Gebetes sind. Und Vater, im Namen Jesu bitte ich dich, für jede Hanna, die jetzt zuhört, für jeden Menschen, für jeden Mann, für jede Frau, Hanna sind Männer und Frauen, die jetzt diesen Podcast hört, dass du deutlicher wirst in deinem Reden, dass du klar zu ihnen sprichst, ihre Berufung klärst, sie lockst und sie führst und sie ausbildest durch deinen Heiligen Geist, sie nicht entmutigt sein lässt, dass du sie zusammenbringst mit anderen Leuten, die diese Berufung haben, dass sie wachsen können darin. Darum bitte ich dich im Namen Jesu. Amen.